Es ist Freitagnachmittag, hier ist Bolz und Mannhardt. Erstmals aus unserem neuen Studio in ganzer Perfektion. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Können Sie ja gerne mal Bescheid sagen. Wir haben daran sehr lange, sehr fleißig gewerkelt. Nochmal vielen Dank an unser Videoteam, das das hier in Eigenregie konstruiert hat. Wie gesagt, ich hoffe, es ist eine Verbesserung. Und wir haben heute natürlich auch wieder drei sehr spannende Themen. Wir sprechen über Friedrich Merz und seine spektakuläre Aussage, dass niemand so viel ertragen musste wie er, und außerdem die wirklich handfeste Regierungskrise in Berlin. Wir sprechen über das erneute Attentat auf Donald Trump und seinen sehr lustigen Auftritt gemeinsam mit King Charles. Und dann sprechen wir noch über den heutigen 1. Mai, über den Zustand der Antifa und der Linken hier in Berlin. Ich hoffe, es wird sehr spannend. Und jetzt geht's los.
Ich bin ein Berliner. Wir schaffen das.
Kein Kanzler musste so viel ertragen wie ich, sagt Friedrich Merz und sorgt dafür ja für viel Gelächter. Das ist schon ein sehr bemerkenswertes Spiegel-Interview, was uns der Kanzler mitten in dieser Regierungskrise hier beschert hat.
Ja, vollkommen rätselhaft, wie man auf den Gedanken kommen kann, in einer tiefen Krise auf Mitleid zu setzen, denn anders lässt sich ja, glaube ich, nicht interpretieren. Also, dass er appelliert an unsere Mitleidsgefühle, dass er leiden muss unter der Kritik, die ihm zugesetzt wird, seit er eigentlich im Amt ist. Keine Sekunde lang darüber nachdenkend, ob es dafür auch einen Grund geben könnte für diese permanente Kritik. Wir haben ja alle schon, in unendlich vielen Sendungen wurde es getan, darüber gesprochen, dass die Regierung Merz ja sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie unentwegt Wahlversprechen bricht und gebrochen hat, dass die Leute darüber logischerweise entsetzt sind und sich das in Kritik äußert. Und jetzt versucht er, sich als Opfer zu präsentieren. Vielleicht hat er das von der Wokeness-Bewegung gelernt, dass der Opferstatus irgendwie einem nach vorne bringt und Privilegien bringt. Aber in Wahrheit ist es natürlich eine reine Peinlichkeit. Also die Reaktionen auf diesen Auftritt beziehungsweise das Spiegel-Interview sind ja auch eindeutig überall. Alle machen sich über ihn lustig. Und das Tränenselige an Merz, das kommt da gar nicht gut. Also das war bei anderen Gelegenheiten schon ähnlich. Und er versucht offensichtlich ganz in Richtung Gefühlsregierung zu gehen. Denn zu dieser Weinerlichkeit passt ja auch sehr gut umgekehrt die immer wieder betonte Freundschaft mit Lars,
ja,
und die Rücksicht auf den sensiblen Lars, den man nicht zu sehr verärgern darf. Und offenbar versucht er jetzt mit dem Spiegel-Interview zu signalisieren, ich bin auch sehr sensibel. Ja, nehmt bitte auch alle auf mich Rücksicht. Ihr verletzt meine zarten Gefühle. Also das ist an Peinlichkeit gar nicht zu überbieten.
Er hat das jetzt nochmal wiederholt, auch mit Blick auf die sozialen Netzwerke, und sagt auch, was er da ertragen müsse in den sozialen Netzwerken. Er hält das ja aus, aber das ist ja so schlimm, und da müsste man eigentlich auch mal was tun gegen diese ganze Anonymität im Internet. Aber es ist ja schon spannend, Merz ist ja, wenn man so will, ein bisschen der Kanzler des Innenlebens, der Befindlichkeiten oder der, ja, also er redet ja schon seit langem auch darüber, dass vieles von dem, was falsch läuft, ja eigentlich nur an der falschen Stimmung der Deutschen liegt, an der falschen Haltung der Deutschen. Er sagt ja auch in diesem Interview, er würde sich mal eine andere Stimmung in diesem Land wünschen. Also er macht ja irgendwie alle Probleme fest an der Stimmung, wenn man so will.
Ja, ja, genau. Wir sollten einfach fröhlich sein und lustig, und dann ging es wieder aufwärts. Das ist mehr oder minder, das meine ich mit Gefühlspolitik, die er da versucht. Und dazu ist er ja schon deshalb vollkommen unfähig, denn das kann man machen. Man kann Gefühlspolitik praktizieren. Aber dazu ist Merz einfach deshalb schon unfähig, weil er schlechterdings kein Charisma hat. Er hat null Ausstrahlung. Ja, also er wirkt in keinster Weise öffentlich in seinen Auftritten. Im Grunde ist so eine Art Peinlichkeit immer schon mitgesetzt, wenn er auftritt. Und da auf Gefühle zu setzen, ist vollkommen absurd. Im Grunde bestätigt sich, und das ist bei jemandem wie mir, der Merkel immer nur sehr, sehr kritisch gesehen hat bis zum heutigen Tag, ist es auch ein bisschen schmerzlich, das sich einzugestehen. Im Grunde bestätigt sich Merkels Auffassung von Merz. Also Merkel hat Merz immer für inkompetent gehalten, für unfähig zur Führung der Partei. Und das bestätigt sich eins zu eins, das muss man wirklich zugeben. Sie hat ihn offenbar sehr früh durchschaut. Und ich vermute, dass viele, die auf Merz gesetzt haben, in ihm lediglich diese Anti-Merkel gesehen haben. Und das ist er nun ganz und gar nicht gewesen in den letzten Monaten seit Amtsantritt. Aber er hat eben auch keinerlei Fähigkeit wie Merkel, machiavellistisch erfolgreich zu arbeiten. Und er ist als Anticharismatiker auch unfähig, Gefühle sinnvoll einzusetzen oder Gefühle zu evozieren im Publikum, bei den Bürgern, bei den Wählern. Also ein Debakel auf der ganzen Linie.
Ich finde es auch so interessant eigentlich an dieser Aussage, da haben sich ja auch viele an der CDU daran gestört, wie konnte sowas überhaupt freigegeben werden? Gut, es ist sowieso eine merkwürdige Praxis in Deutschland, dass Politikerinterviews freigegeben werden müssen und also quasi man dann noch alles rausredigiert, was irgendwie Problematisches gesagt wurde. Aber ich finde es trotzdem spannend, weil eigentlich ist ja dieser Satz, kein Kanzler musste da zuvor ertragen, was ich ertragen muss, ist ja so offensichtlich weinerlich. So, das ist ja so, die ganze Welt ist ungerecht zu mir. Also das ist ja keine ernsthafte Aussage, die ein Politiker treffen kann, sondern es ist ja nur das eigentlich zu Schaustellen der eigenen Befindlichkeit. Dass ich es fast schon noch verrückter, als dass er das so denkt oder dass er das so sagt, weil dass er das vielleicht zu Hause zu seiner Frau sagt, ist wahrscheinlich menschlich. Aber dass er das so sagt, das ist für mich schon fast ein Zeichen von eigentlich, weiß ich nicht, dass er eigentlich schon aufgegeben hat oder so.
Das ist eine gute Frage, denn dieser Auftritt bzw. dieser Versuch einer gefühlsseligen Selbstdarstellung findet ja gerade auch vor dem Hintergrund offenbar einer gewaltigen Regierungskrise statt. Dass diese Regierung uns alle in eine Krise geführt hat oder noch tiefer in die Krise geführt hat, das weiß jeder und das wissen wir im Grunde seit Amtsantritt von Merz und seiner Regierung. Aber dass es eben auch innerhalb dieser Regierung offenbar sehr, sehr starke Krisenanzeichen gibt, das scheint sich jetzt immer mehr zu bewahrheiten. Warum gibt es überhaupt noch Klingbeil und Merz? Bei der SPD kann man sich das genauso fragen wie bei der CDU. Klingbeil, der eben auch durch keinerlei Kompetenz bisher aufgefallen ist, der auch keinerlei charismatische Züge hat, bei dem fragt man sich eben auch schon seit langer Zeit, wieso führt er eigentlich diese SPD, diese berühmte älteste Partei Deutschlands? Und das Gleiche bei Merz, also zwei Figuren, die weder durch Kompetenz noch durch Charisma überzeugen können, sind an der Spitze und gleichzeitig führen sie ihre Parteien immer weiter in den Abgrund schlechter Umfragewerte, sodass man fragt, wo bleibt die Revolte innerhalb der Partei? Sie findet, wenn so geheim statt, dass man nur darüber spekulieren kann, offenbar traut sich doch niemand wirklich aufzustehen gegen Klingbeil in der SPD und gegen Merz in der CDU. Und das ist vielleicht das eigentliche Dilemma der deutschen Politik. Es gibt in der gesamten Mannschaft der Führungsriegen offenbar niemanden, der Klasse hätte, der auch den Mut hätte anzutreten. Man muss nur mal zurückdenken an Lafontaine, der damals gegen Scharping einfach frei angetreten ist, der gesagt hat, okay, ihr habt das alles ausgemauschelt, ihr Langweiler, ihr Tränensäcke, ich trete an gegen Scharping. Ja, und er gewinnt. Also so ein Typ wie seine Politik will ich nicht loben, aber der Typus, das gibt's überhaupt nicht mehr. Schröder war genau derselbe Typus eigentlich. Jemand, der einen Auftritt hat, der Ausstrahlung hat. Und das gibt's offensichtlich im gesamten politischen Establishment nirgendwo mehr. Und das ist das eigentliche Problem. Und deshalb gibt's auch keine Palastrevolution, obwohl die überfällig wäre. Es gibt nur rein theoretische Spekulationen im Feuilleton dann über Kanzlerwechsel oder Minderheitsregierung. Das sind leider Gottes alles nur Spekulationen.
Ja, wobei ich sogar sagen würde, was wirklich interessant ist, ist, dass man in den vergangenen Tagen in diesem politischen Berlin so etwas ganz Eigentümliches gespürt hat. Also es war eigentlich eine Stimmung, die sich so verselbstständigt hat, die man gar nicht so gut begründen kann. Aber was schon gekippt ist, ist, würde ich sagen, nicht nur ein wirklich unheimliches Gefühl Ruhe vor dem Sturm gerade und auch medial, wenn man sich das anschaut, die Kommentierung. Also es ist plötzlich so, dass Medien, die immer die Hand gehalten haben eigentlich über diese Regierung, also die vielleicht Kritik geübt haben, aber immer gesagt haben, diese Regierung darf nicht scheitern. Also FAZ, Handelsblatt, auch Bild. Und die jetzt umgeschwenkt sind in den vergangenen Tagen in eine, wenn man so will, maßlose oder in eine grenzenlose Kritik, eine Kritik, die wirklich die Regierung fundamental in Frage stellt, wo dann die ganze Zeit Begriffe kommen wie Vertrauensfrage, Point of No Return, was ist passiert nach Kanzler Merz, dieser Haushalt als historisch Damm und so weiter und so weiter. Also da kann man gar nicht genau sagen, was das ist, aber das ist eigentlich eine spannende Frage, wie mächtig eigentlich so eine Stimmung ist, weil ich habe das Gefühl, es ist gerade wirklich, wirklich, wirklich in diesem politischen Berlin, nicht nur bei uns, es ist in diesem politischen Berlin Endzeitstimmung.
Ja, wäre ja auch wirklich verrückt, wenn es anders wäre. Also wenn man nicht anerkennen würde, dass wir wirklich auf dem Nadir der Entwicklung sind, einem absoluten Tiefpunkt der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung sind. Das muss einigen Leuten auffallen, selbst bei den regierungshörigsten Medien muss das einigen Leuten auffallen. Aber so wahr das ist, was Sie gerade geschildert haben über bestimmte spezifische Reaktionen in den Medien, es gibt doch gleichzeitig eben auch Hofinterviews. Und wir werden am Sonntag bei Frau Mioska unseren Bundeskanzler selbst erleben. Und Frau Mioska, ich vermute doch, wird ihn ähnlich behandeln wie damals Herrn Habeck. Nämlich ihn peppeln, ihn bewundern und ihn ein bisschen verklären. Und es wird, denke ich, doch von vielen Seiten her immer noch versucht, zu retten, was zu retten ist. Und ich glaube, der Hintergrund der ganzen Sache ist ganz einfach der, dass man eben nicht sieht, wer an die Stelle von Merz treten könnte. Es fehlt, wenn Sie so wollen, dieser Mut, wie damals Lafontaine gegen Scharping oder innerhalb der CDU Frau Merkel gegen Kohl. Ja? Merkel hatte einfach diesen fabelhaften Mut zu sagen, ich nehme es mit diesem Riesen auf, ich kippe ihn, ja, ich werfe ihn raus. Und sie hat das organisiert, weil sie ein Organisationsgenie auch war, ein machiavellistisches, ganz klar. Sowas fehlt. Ja? Also zu einem neuen Kanzler fehlt jemand, der diesen Putsch auch inszenieren würde, der die Größe dazu hat. Und das kann ich eben in der CDU nirgendwo sehen. Und man darf auch nie aus dem Auge verlieren, dass die Politik, so katastrophal sie ist für uns alle, natürlich ihren Rückhalt letztlich findet bei den wichtigsten Größen innerhalb der CDU. Und das sind eben Wüst, Günther, wahrscheinlich auch Wegner hier in Berlin, die den, wenn Sie so wollen, rot-grünen Kurs der CDU natürlich heftigst unterstützen. Also ich glaube, worauf es hinausläuft letztlich in den Köpfen dieser Führungsfigur, der eigentlichen Führungsfiguren, ist eine Zukunft schwarz-rot-grün.
Ja.
Ja, also dass man sagt, okay, wir müssen uns damit abfinden, die CDU vielleicht leicht über 20%, die SPD leicht über 10 und Grüne dann bringen auch noch 15% dazu. Wenn wir dann zu dritt da als Dreierkoalition auftreten, schaffen wir es wieder, die Regierung zu bilden und sogar die CDU den Kanzler stellen zu lassen. Aber all das sind, wie soll man sagen, Kräfte, die gar kein Interesse haben an einer Wende der Politik. Ja, sie wollen ja genau in diese Richtung weitergehen und sie haben, denke ich, wirklich keine Alternative. Also es gibt nicht die bürgerliche CDU, die durch irgendjemanden repräsentiert würde innerhalb des Establishments dieser Partei und der jetzt sagen würde, okay, wir sind gegen die Wand gefahren, jetzt müssen wir umkehren und den Bürgern endlich das bieten, was sie wollen. Sehe ich keine einzige Figur, die das leisten könnte. Und in der SPD ist es ähnlich. Die SPD ist ja noch katastrophaler an die Wand gefahren worden, schon von Esken damals. Klingbeil hat keinerlei Möglichkeit da einer Korrektur, will es auch gar nicht. Aber auch da sehe ich keine Figur, die dieses Standing hätte, zu sagen, das war eine Reise in die Verrücktheit, in den Wahnsinn hinein in den letzten Jahren. Wir müssen jetzt umdrehen. Und deshalb bin ich nicht so optimistisch, dass aus dem Feuilleton oder der politischen Medienberichterstattung heraus es zu der großen Wende kommt. Zumal wir uns ja, glaube ich, doch schon immer einig waren, dass Merz selbst nur ein Ziel hat, einfach nur Kanzler zu bleiben bis zum Ende der Wahlperiode.
Ja, wobei er schon leicht depressive Züge zeigt und ich weiß nicht, wie lange er das dann wirklich noch will. Aber vielleicht nochmal anders gesagt auf diese Aussage von Merz zurück, kein Kanzler hat er so schwer wie er. Das ist ja eine Aussage, die dich durchzieht und die er auch ganz objektiv politisch begründen möchte, weil er immer sagt, kein Kanzler zuvor hatte es mit solchen Krisen zu tun. Also das ist ja, was er immer wieder sagt, das ist der ganze Grundsatz eigentlich der Rhetorik dieser Regierung, die auch medial immer wieder bespielt wird. Und jetzt bin ich nun niemand, der von geringen Krisen ausgeht und ich würde schon sagen, dass die wirtschaftliche Krise, die uns bevorsteht, nicht die, die wir haben, sondern die uns bevorsteht, tatsächlich also absolut fundamental ist und weit das übersteigt, was viele, glaube ich, im Gefühl haben. Aber trotzdem, muss ich sagen, geht es mir ungeheuer auf die Nerven, wenn man so will, diesen Katastrophismus, also dieses Gefühl aus dieser politischen Richtung heraus zu sagen, wir hätten die größte Krise, die machen das ja nur fest, irgendwie die Regierung ist ein bisschen instabil, die AfD, das ist ja für die Krise, nicht irgendwie was mit der deutschen Industrie. Dieses Gerede von der schlimmsten Krise, die wir jemals hatten. Also das finde ich, muss ich sagen, so lächerlich eigentlich, dass man wirklich der Meinung ist, aber diese Leute sind ja offenbar wirklich der Meinung, sie hätten es schwieriger als irgendwie Konrad Adenauer. Und das finde ich, also das ist für mich jedes Mal wieder spektakulär zu hören.
Ja, es ist eben die perfekte Ausrede. Ja, also das, wir brauchen uns immer nur wieder an der Selbststilisierung als Außenkanzler zu orientieren, um zu sehen, wie das Problem Deutschland gemanagt werden soll, aus Sicht von Merz und den Seinen. Indem man nämlich permanent darauf verweist, es würde alles wunderbar laufen, wenn es nicht Putin gäbe mit dem Ukraine-Krieg, wenn es nicht den verrückten Trump gäbe mit seinen Tariffs, mit seinen Zöllen, mit seiner Iran-Politik, die, wie sagte Merz, perspektivelos ist oder ohne Plan ist und ähnliches mehr. Das heißt also, Merz geht einfach davon aus, und ich glaube, daran wird sich nichts ändern in absehbarer Zukunft, dass sein einziges Argument immer wieder gebracht werden kann, nämlich wir könnten auch, wenn uns nicht die Übermächte so hart in den Griff nehmen würden. Also Xi in China, Putin in Russland, Trump in USA, die haben uns im Würgegriff und deshalb sind wir nicht in der Lage, unsere großartigen Ideen umzusetzen zur fantastischen Transformation in ein neues Deutschland. Also das, ich glaube, daran wird sich nichts ändern und es fehlt eben auch die Kraft, das meinte ich vorhin eben auch schon, innerhalb der CDU, die sagt, wir waren wirtschaftspolitisch, energiepolitisch auf einem Irrweg, ein riesengroßer Irrweg und wir müssen jetzt die Notbremse ziehen, wir müssen umkehren. Andere Länder machen das längst, also auch Länder, die uns auf dem Pfad Atomkraft, nein, danke, gefolgt sind, ziehen jetzt die Notbremse und sagen, okay, nein, wir müssen das wieder anders strukturieren. Atomkraft muss wieder Teil unserer Energieversorgung sein. Also überall wird nachgedacht, wird revidiert. Nur wir bleiben in dieser Richtung. Warum ist das so? Meine politische Antwort wäre die, weil man auch rein machtpolitisch mit den Grünen rechnen will. Also man will sich die Option, das ist das, was ich vorhin meinte, schwarz-rot-grün, offen halten. Und deshalb muss man an der Energiepolitik und der damit verbundenen Wirtschaftspolitik der grünen Transformation festhalten. Man kann die Grünen nicht düpieren, denn die sind der nächste, wahrscheinlich sogar zweitgrößte Koalitionspartner. Und das ist, denke ich, die Sackgasse, aus der niemand heraus will, weil es im Grunde nur um den politischen Machterhalt geht. Wie die Welt in 8, 12 Jahren aussieht, interessiert niemanden. Man will bei der nächsten Wahl wieder gewinnen, mit Hilfe der Brandmauer und dieser Dreierkoalition. Ich glaube, nichts anderes geht in den Köpfen des Establishments vor sich.
Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Ein weiteres Attentat auf Donald Trump, wenn es auch, soweit wir wissen, relativ weit davon entfernt war zu gelingen, aber trotzdem eben diese Bilder, die wir sehen aus dem Hilton Hotel in Washington, wo geschossen wird, wo der Secret Service den Präsidenten, den Vizepräsidenten und so weiter aus dem Raum bringt Und dann wenige Tage später, dieser Staatsbesuch von König Charles, auch in Amerika, in Washington. Und auch irgendwie spektakuläre Bilder, Soldaten in quasi traditionellen Uniformen des Unabhängigkeitskrieges, Rotröcke und US-Soldaten, die da sozusagen Spalier stehen und Donald Trump witzelt darüber, über das britische Two Kings, schreibt er dann zu einem Bild von sich mit King Charles.
Das ist also in mehrfacher Hinsicht brillant inszeniert, muss man sagen. Ob das Trumps eigene Idee war oder die seiner Berater, kann ich nicht beurteilen. Aber jedes einzelne Bild oder jedes einzelne Mosaiksteinchen dieser Organisation der letzten Tage ist eigentlich bewundernswert und brillant. Das mit den Two Kings greift natürlich die große Anti-Trump-Bewegung ironisch auf, also mit großer Ironie und Selbstironie, denn die hieß ja No King. Mhm. Ja? Also wir wollen keine Könige. Und weil sie eben in Trump schon den sich selbst krönenden König gesehen haben und bekämpft haben. Und er sagt dann ganz selbstbewusst und ironisch, ja natürlich, ich bin der König und hier ist noch einer und wir verstehen uns blendend. Was ist aber die Story dahinter oder die Botschaft, die dieses Bild sendet? Ja, das ist natürlich zunächst einmal ganz aktuell politisch gewendet gegen die englische Regierung. Ja, also Trump verbündet sich mit dem König gegen die englische Regierung, nämlich Starmer, der ja in vielerlei Hinsicht Anti-Trump-Politik macht. Er macht das konkret im Blick auf den Iran-Krieg, indem er da Stationierungs- oder Überflugrechte nicht gewährt und ähnliches mehr. Er macht es aber vor allen Dingen auch durch seine Islamisierungspolitik. Ja, also Starmer ist einer der Hauptverantwortlichen für die katastrophalen Zustände in England, die er weiterhin befördert. Und Trump kann deshalb, und das ist, wenn Sie so wollen, die allerfundamentalste Botschaft, die er jetzt seit langem schon aussendet, kann sich jetzt stilisieren als derjenige, der als letzter die europäischen Grundwerte vertritt und verkörpert. Ja. Also nicht die englische Regierung, Starmer, ganz im Gegenteil, auch nicht die deutsche, Merz bekommt ja auch sein Fett weg von Trump in den letzten Tagen, nicht die Europäer verteidigen die europäischen Werte, sondern wir, die Amerikaner, wir sind die Letzten, wenn man so will, die den Westen repräsentieren. Und die Europäer scheinen sich eher mit dem Islam zu arrangieren, als dass sie sich besinnen auf ihre eigene Tradition und ihre eigene stolze Geschichte. Das ist die Story, die die Amerikaner jetzt mit einiger Berechtigung, wie ich finde, seit längerer Zeit schon vertreten. Rubio hat ähnlich argumentiert, Vance hat ähnlich argumentiert, am pfiffigsten jetzt eigentlich Trump selbst in dieser wunderbaren Rede.
Ja, das ist auch spannend. Donald Trump gilt ja als langem, sozusagen als großer Bewunderer dieses Königshauses. Und man dachte immer, das hängt mit dem Gold zu tun und so und der Queen. Aber man muss wirklich sagen, das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das mal anzuhören, die Rede, die er da gehalten hat, ich weiß nicht, wer sie ihm geschrieben hat, aber es war, man muss ja sagen, viele Trump-Reden in letzter Zeit sind auch ein bisschen holprig. Ja, diese Rede war wirklich wahnsinnig intelligent, weil die war, muss man wirklich sagen, fast schon geschichtsphilosophisch. Also es ist wirklich kein Blödsinn jetzt, ja. Denn er hat darüber geredet, und das ist für mich einer der zentralen sozusagen wirklich Aspekte eigentlich, darüber, dass Amerika seine Wurzeln eben in England hat und Amerika eben mehr ist als nur eine Idee, was immer so gesagt wird, sondern dass Großbritannien auch kulturell die Wurzel ist von Amerika. Mhm.
Ja, das war natürlich außerordentlich geschickt und klug. Und im Grunde zu sagen, dass dieser Unabhängigkeitskrieg, der Amerika zu Amerika überhaupt erst gemacht hat und zu der führenden Nation der Welt, dass der im Grunde für beide Seiten das Beste war, was passieren konnte. Also wenn man so will, die Engländer ernüchtert, aber zum Guten ernüchtert und die Amerikaner tatsächlich in Freiheit gesetzt, um dadurch, wenn Sie so wollen, ein neues Land für die alte Geschichte der Freiheit, die Europa geschrieben hat und auch gelebt hat, zu entwickeln. Und das ist ja etwas, was man wenn man so will, schon seit Goethes Zeiten erkannt hat. Von Goethe gibt es den berühmten Satz, Amerika, du hast es besser. Ja, also das, man spürte damals schon, das war natürlich auch die Zeit der großen Auswanderungswellen, gerade auch aus Deutschland nach Amerika. Also man hat schon sehr früh gespürt, das ist wirklich das Land der Freiheit, the land of the free, ja, wie man dort stolz sagt. Und insofern greift das Projekt Amerika tatsächlich die Grundideen der europäischen Aufklärung auf und der Neuzeit insgesamt. Und das ist natürlich eine fantastische Basis, also als Reflexionsbasis oder Theoriebasis, um zu sagen, jetzt überlegt mal, wie ist der Stand der Dinge heute? Wie sieht's heute eigentlich aus? Ne? Vertretet ihr in Europa eigentlich noch eure eigenen Werte? Seid ihr noch in der Tradition der Aufklärung? Seid ihr noch stolz auf die Neuzeit? Oder müssen wir das in Amerika ganz alleine tragen? Ja, das ist das Bild, das er aufbaut, und das ist, glaube ich, sehr geschickt.
Ja, es ist, glaube ich, auch so, ich bin ein großer Freund von Amerika, aber ich glaube, dass viele in Deutschland aus den falschen Gründen Freunde oder Bewunderer von Amerika sind, weil es wird immer gesagt, wie gesagt, dieses Bild Amerika als Idee, als Abgrenzung von Europa. Und das wirklich Spannende ist ja eigentlich, wenn man sich anschaut, wenn man so will, die Entstehung des Parteiensystems Amerika, aber wenn man so will, überhaupt des Gegensatzes links und rechts, hat man damals noch nicht gesagt, aber des Gegensatzes eigentlich von links und rechts, entsteht ja wenige Jahre nach dem Unabhängigkeitskrieg in Amerika mit dem Gegensatz in der Frage, wo sich die Revolutionäre nicht einigen können, ob sie jetzt eigentlich das revolutionäre Frankreich als ihr Vorbild nehmen oder das alte Großbritannien, gegen das man ja gerade noch Krieg geführt hat. Und der große, absolute quasi Vordenker der konservativen Amerika, Hamilton, hatte ja eben diesen großen Ansatz, dass eigentlich Großbritannien ziemlich perfekt war. Also dieses britische Weltreich, ja. Das britische ziemlich perfekt war und eigentlich alles bis hin zu eben diesem Präsidentenamt nachempfunden werden muss, eigentlich Großbritannien. Und es gibt eine ganz, ganz spektakuläre geschichtliche Szene. Das ist mit John Adams, das war der zweite US-Präsident, glaube ich, der als Botschafter nach Großbritannien kommt, wenige Jahre nach dem Unabhängigkeitskrieg. Der hat selber das Boston-Massaker gesehen, also war also überhaupt nicht prädestiniert dafür, die Briten gut zu finden, und trifft den britischen König, der als der verrückte, als George III., glaube ich, der verrückte König in die Geschichte eingegangen. Er trifft jedenfalls diesen britischen König und beide sprechen dann so miteinander, und da gibt es so ganz eigentümliche Aufzeichnungen davon, weil beide sich in einer unwahrscheinlichen Art und Weise nahe kommen und plötzlich am Ende dieses Gespräches merken, jetzt überspitze ich etwas, dass er vielleicht so ein bisschen sinnlos sogar war, diesen amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zu führen, weil beide sich eigentlich unwahrscheinlich nahe waren und ähnlich empfunden haben. Und sozusagen, das ist eigentlich, würde ich sagen, so ein bisschen die These, zu der das führt, der ich sehr anhänge, ist einerseits quasi, dass Amerika eigentlich nur die Entwicklung oder Weiterentwicklung des Britischen ist. Und dass eigentlich das alles Gute oder dass der Kern eigentlich, wenn man so will, auch der Rechten, das Britische ist.
Darin steckt, in dieser Überlegung steckt übrigens eine unglaubliche Provokation, wenn wir an das Gegenmodell denken, das Sie ja zitiert haben, nämlich die Französische Revolution. Ja. Wir lernen ja als Schüler schon, dass es ein absolutes positives Tabu über der Französischen Revolution gibt. Darüber darf man nichts Böses sagen, das darf nicht negativ dargestellt werden. Aber wenn man sich mehr damit beschäftigt, merkt man, dass wir doch unendlich viele, wie soll man sagen, ideologische Prägungen durch die Französische Revolution bekommen haben, die uns im Grunde weggeführt haben von dem Aufklärungsmodell und dem großen, ja, angelsächsischen Erfolgsmodell der Demokratie. Also jeder Fanatismus stammt im Grunde schon aus der Französischen Revolution, also das Jakobinische, das gerade auch in Deutschland viele fasziniert hat, was im Grunde bis zum Terror geht. Das sind alles Erbschaften der Französischen Revolution. Darüber redet man nicht so gerne, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass das, wenn man es will, der Gründungsmythos des modernen Europa ist die Französische Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wenn man so will, unsere absoluten Positiver. Aber in Wahrheit gibt es eben auch diesen jakobinischen Unterstrom, der immer mächtiger geworden ist und auch heute noch unglaublich mächtig ist. Also das fanatisch-ideologisch zum Terroristischen Neigende der linken Politik. Und dagegen war England immer schon immun. Ja, das ist das Großartige an England. Und so würde ich eben auch die amerikanische Orientierung deuten. Dort gibt es eigentlich diese Tendenzen nicht. Es gibt zwar mittlerweile einen wirklich extrem ideologisierte und auch zum Fanatischen neigende demokratische Kraft in Amerika seit Jahrzehnten. Aber selbst dort muss man sagen, das ist balanciert. Ja, also die haben Extreme, die, wo wir nur den Kopf schütteln, ja, beide, die Republikaner genauso wie die Demokraten. Aber sie haben ein balanciertes System, ja, und das sieht man letztlich auch an den Wahlen. Mal gewinnen die und mal gewinnen die, während das bei uns offensichtlich gar nicht mehr möglich ist. Ja, das Rechte ist bei uns identisch mit Nazi. Thema, das wir oft schon diskutiert haben. Und deshalb gibt es gar keine Möglichkeit mehr, auf ein anderes Modell zurückzugreifen, wenn Sie so wollen, historisch durchzustoßen, zurückzustoßen bis zu diesen angelsächsischen Grundüberlegungen und den entsprechenden Denkern, die da im Hintergrund stehen, die dann auch sehr viel mit Marktwirtschaft zu tun haben, mit der positiven Bild vom Kapitalismus und ähnlichem mehr. Ja. Also das ist wirklich ein riesengroßer Vorteil, den Amerika hat, dass sie nicht an die Französische Revolution angeschlossen hat.
Ja, auch wenn wir uns dann ein bisschen entfernen vom Aktuellen, aber nach dem sehr positiven Reaktion auf unsere letzte Nietzsche-Folge, würde ich sagen, steigern wir uns da jetzt mal ein bisschen rein, weil ich das auch wahrscheinlich die absolut wichtigste oder Frage irgendwie finde, ist dieser Gegensatz mit der Französischen Revolution und der amerikanischen, in Anführungszeichen, Revolution oder eben auch einfach Großbritannien. Weil wir eben immer das Bild vermittelt bekommen, ja, alles Gute kommt von der Französischen Revolution. Die Französische Revolution war so toll, die hat uns alles gebracht. Und das würde ich einfach mal grundsätzlich in Zweifel ziehen, weil man kann sich zum Beispiel angucken, wie Großbritannien aussah zum Zeitpunkt der amerikanischen Revolution, also vor der Französischen Revolution. Und da muss man feststellen, da gab es ein funktionierendes Parlament, ein Parlament, das damals schon mehr Macht hatte als der König, was ohne Revolution ausgekommen ist. Es gab einen Eigentumsbegriff, es gab einen funktionierenden Rechtsstaat, es gab dieses King-in-Parliament-Idee, also die Idee, dass eigentlich schon die Souveränität zum Teil eben durch das Volk, durch das Parlament ausgeht und nicht nur durch den König. Also das war ein unglaublich fortschrittliches Land und die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung geht ja eben auch aus von diesem Gedanken No Taxation Without Representation, also die Idee eigentlich nur, wir in Amerika wollen ja eigentlich nur die gleichen Rechte, die die Engländer in England schon haben. Das ist ja die Grundidee der amerikanischen Revolution gewesen.
Richtig, ja.
Also das heißt, 1750, 1760 im Vorlauf dieses amerikanischen Unabhängigkeitskrieges war in Großbritannien, würde ich jetzt als These mal in den Raum stellen, das Wesentliche schon erkämpft, was wir aber der Französischen Revolution zuschreiben, obwohl die Französische Revolution ja eigentlich nur in einem riesigen Blutbad geendet ist, um es etwas runterzubrechen.
Ja, die intelligenten Beobachter der Französischen Revolution in Deutschland, zu denen auch Leute wie Kant und Hegel gehörten, die sagten auch, im Grunde ist das ein Geschichtszeichen für Zuschauer. Das war ein Ausdruck, den Kant geprägt hat, ein Geschichtszeichen für Zuschauer. Das heißt also, wir sollten nur, wie soll man sagen, den Grundgedanken der Revolution, den sollten wir ernst nehmen, aber nicht die Praxis, wenn Sie wollen, nicht die reale Politik der Französischen Revolution, die nämlich fanatisch und terroristisch war. Nur diese Unterscheidung zu machen, ist natürlich sehr, ja, deutsch-philosophisch, könnte man sagen, zu sagen, ja, theoretisch ist das toll, praktisch sollten wir es aber nicht machen. Das hat im Grunde nie funktioniert, sondern es hat sich immer die terroristische Praxis letztlich durchgesetzt. Und insofern haben wir bis zum heutigen Tag im Grunde in Deutschland das Problem, dass uns der Anschluss fehlt an die angelsächsische Tradition. Ja. Das ist nach wie vor der Fall. Ich sage ja oft böse Dinge über den jüngst verstorbenen Jürgen Habermas, also, aber in diesem einen Punkt muss ich ihm recht geben. Seine große Leistung für meine Begriffe war, dass er uns mit der bisher fast unbekannten angelsächsischen Philosophie, Theorie, Soziologie, Politologie überhaupt vertraut gemacht hat, Texte von dort hierher vermittelt hat. Und das bräuchten wir aber als insgesamt. Wir müssten sehr viel mehr uns beschäftigen mit der angelsächsischen politischen und auch philosophischen Tradition. Das täte uns gut, aber wir sind eben den ganz anderen Weg gegangen. Stichwort deutscher Idealismus. Das ist der andere Weg. Das ist der französische Weg. Und ja, das ist eine Weichenstellung, die Jahrhunderte alt ist. Und wir sind aus dieser Spur eigentlich noch nie herausgekommen. Also wenn Sie so wollen, der deutsche Idealismus lebt, leider Gottes.
Ja.
Und wir bräuchten wirklich, man müsste uns mal das Gehirn waschen mit angelsächsischem Denken.
Ja, das ist, finde ich, so, also was da auch verklärt wird. Man muss ja sagen, das ist jetzt Bemerkenswerte dann zumindest an der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, dann der Verfassung. Da wurden ja Grundsätze geschaffen, die bis heute im Prinzip intakt sind, die also den Rechtsstaat, die Gewaltenteilung, alles Mögliche da festgeschrieben haben. Also es war hochgradig intelligent, die Federalist Papers und diese ganzen Revolutionäre, das war ja wahnsinnig fortschrittlich, intelligent und modern. Die französische Revolution, wenn man es mal ein bisschen runterbricht, würde ich ja mal behaupten, hat diese ganzen Errungenschaften überhaupt nicht produziert. Der Nationalkonvent oder was sie da geschaffen haben, das waren ja eigentlich völlig quatschsinnige Ordnungen, die sich überhaupt nicht durchgesetzt haben. Die Ideen dieser Revolution waren weitaus weniger fortschrittlich. Das war, also wenn man es jetzt etwas hart sagt, aber einfach war es ja erstmal eine Hungerrevolte in Paris. Völlig brutal von Anfang an, mit Sturm auf die Bastille fängt es ja an, wo es ja diese, wo wir immer sagen, der Sturm auf die Bastille, wie toll. Ja, in der Bastille war kein Gefangener und der monarchistische Kommandeur der Bastille hat seinen Soldaten gesagt, sie sollen nicht schießen, weil er nicht auf sein eigenes Volk schießen wollte. Und zum Dank haben sie die Bastille gestürmt und den geköpft und mit dem Kopf durch die Straßen gezogen. Und bis heute bewundern wir das als ein Symbol der Demokratie. Obwohl es ja in Wahrheit einfach Massenwahn und Mob war.
Und es hat kaum Zeit gedauert, bis die jakobinische Herrschaft perfekt war. Und der Schritt von Robespierre zu Lenin ist minimal. Ja, das ist ein winziger Schritt, der da noch zu tun war. Ja, und das ist eigentlich die schlimme Geschichte. Sie haben vorhin mal in anderem Zusammenhang das Wort geschichtsphilosophisch benutzt. Geschichtsphilosophisch betrachtet ist das die schlimme Tradition, die da geweckt worden ist. Und ja, das ist im Grunde eine kaum mehr revidierbare, wie sagt man heute, ein Narrativ, das uns in der Schule schon beigebracht wird, ohne dass man uns die schrecklichen Weiterungen auch noch beibringt. Im Grunde kann man nichts anderes machen, als darauf vertrauen, dass da auch eine Art kollektive Amnesie bei uns einsetzt. Wir uns immer weiter auch aufgrund der schulischen, der curricularen Orientierung immer weiter davon entfernen, von dieser Vergangenheit, in der Hoffnung, dass man vielleicht über funktionierenden Kapitalismus wieder zu Autoren wie Adam Smith kommt, zu anderen angelsächsischen Autoren, um da eine andere Denke auch mal in Deutschland zu etablieren. Das ist im Moment noch Spezialgebiet sogenannter Liberaler oder Libertärer, die das hin und wieder mal machen. Aber auf der Ebene von Schule und Universität spielt das immer noch keine Rolle.
Ja, aber ich finde das wirklich unglaublich, dass das bis heute als was Positives so vermittelt wird. Ich fordere 100.000 Köpfe für den Sieg der Revolution. Das war der Gegenstand dann. Das finde ich schon. Meine absolute Lieblingsgeschichte, muss ich schon erzählen, nur kurz erzählen, Sie merken schon, das ist mein Lieblingsthema, ist auch über Hamilton, also den großen Konservativen der amerikanischen Revolution. Da war es so, nach dem Sieg, also dem Erfolg der Revolution, dann unter George Washington, kam ja dann die französische Revolution. Da gab es da einen Botschafter des revolutionären Frankreichs. Und der war ein Girondist, also ein noch gemäßigterer Vertreter dieser Revolution. Der reiste aber nach Amerika und fing dort an, Massenreden zu halten und das Volk aufzustacheln, dass doch jetzt hier diese konservative Revolutionsführung und das sind doch auch halbe Monarchisten und wir müssten uns jetzt endlich hier an die Seite des revolutionären Frankreichs stellen. Das war der Girondist. Und es war wohl so, dass das durchaus Effekt hatte. Also die waren durchaus besorgt. Es gab da richtig fast schon so Aufstände gegen die unabhängige, demokratisch gewählte Führung da in Amerika. Für einen noch revolutionäreren Ansatz. Das war also dieser girondistische Botschafter. Und dann kamen die Jakobiner in Frankreich dran, also die noch radikaleren. Und dann haben die als erstes mal diesen Botschafter da quasi abgesetzt und wollten ihn hinrichten, weil er ja ein Girondist war. Und haben von den Amerikanern verlangt, dass sie ihn ausliefern. Und zuvor hatte der, also sein Lieblingsfeind war eben dieser Hamilton, der große konservative US-Revolutionär, war der Hauptfeind von ihm. Und dann forderten also diese revolutionäre Regierung in Frankreich die Auslieferung dieses Botschafters, um ihn in Paris, also auf die Guillotine zu bringen und hinzurichten. Und dann hat Hamilton als großer Erfinder quasi des politischen Asyls, wenn man so will, tatsächlich durchgesetzt, dass dieser Botschafter in Amerika quasi Asyl bekommt, nicht ausgeliefert wird, um ihn nicht hinzurichten. Und das, würde ich sagen, ist sozusagen die Grundgeschichte, warum man doch mit gewissem Recht sagen kann, dass zumindest diese britische oder diese angelsächsische Rechte der wahre Kern eigentlich ist, der demokratischen Gesinnung.
Besser kann man das Thema nicht abhandeln.
Okay, dann sprechen wir zum Abschluss nochmal über nähere Dinge, über Berlin, über den 1. Mai, den wir am heutigen Tag haben. Und da gibt es ja neue Entwicklungen, aber man hat doch das Gefühl, es ist etwas ruhiger geworden auch in den letzten Jahren um unsere Freunde von der radikalen Linken.
Ja, im Grunde ist das auch nicht besonders erstaunlich, weil sie sich ja immer besser etabliert haben. Ich meine, Antifa und ähnliche Bewegungen waren ja zumindest in ihrem Selbstverständnis ursprünglich mal kritisch, also regierungskritisch, gegen das Establishment insgesamt, gegen das System gerichtet. Aber wir haben es ja mit immer mehr Leuten zu tun in der Führungsebene der Politik, die sich selbst zur Antifa bekennen. Ja, also denken Sie an Klingbeil, auch Frau Prien von der CDU, die gesagt hat, die DNA der CDU, das sei Antifa, ja, also die Antifa steckt in der DNA der CDU, wohlgemerkt. Es gibt eine Fülle anderer, denken Sie noch an Frau Faeser zurück, die auch sehr stolz war auf ihre Antifa-Verbindungen. Und das bedeutet also, die Superlinke ist selber längst angekommen auf dem Niveau nicht nur der Politik allgemein, sondern sogar der Politik der konservativen Partei, der CDU, der ehemals konservativen Partei, der CDU. Insofern gibt es nicht mehr sehr viel zu tun. Der Grundprozess, den man da beobachten kann, ist einer, den man auf vielen Ebenen schon seit Jahrzehnten studieren kann, nämlich, dass das System, wie wir früher gerne gesagt haben, dass das System, die Kritik am System, in sich selbst hineinnimmt. Ja, also die, wenn Sie so wollen, die Antithese zum System wird vom System selber übernommen. Es kritisiert sich im Grunde selbst und macht sich damit immun gegen Kritik. Das ist eigentlich eine geniale Leistung des politischen Systems. Man kann es eigentlich gar nicht mehr kritisieren, weil alles, was man als Kritik vorbringen könnte oder früher vorgebracht hat, mittlerweile von den Systemrepräsentanten selber getan wird. Sie sehen das ja wunderbar daran, dass es kaum mehr eine Demonstration gibt, wo nicht irgendwelche berühmten, etablierten Politiker in der ersten Reihe mitlaufen. Nicht nur Grüne, ja, also auch Leute von der CDU, SPD erst recht, selbstverständlich. Und dieser Sachverhalt, also dass man demonstriert gegen das System oder gegen das Establishment, aber dass diese Demonstration selber von Vertretern des Establishments mitinitiiert wird, also diese wunderbare Paradoxie erklärt sich ja auch, dass, wie soll man sagen, das Feuer nicht mehr da ist, das Feuer der großen Antifa-Kämpfe. Und das ist auch bei anderen Bewegungen so. Gucken Sie sich beispielsweise auch Fridays for Future an oder grüne Bewegungen seit Jahrzehnten fast schon. Der Ostermarsch hat auch keinerlei Resonanz mehr. Warum? Weil sie alle in der Regierung selber repräsentiert sind. Und ja, das ist eigentlich eine geniale Entwicklung, also jetzt mal objektiv und zynisch betrachtet von außen, eine geniale Entwicklung des Establishments, dass es alle Kritik am System in sich aufgenommen hat und sich damit immun gemacht hat gegen Kritik. Also so erkläre ich mir auch dass es jetzt, dass Antifa heute nur noch Eventcharakter hat. Ärgerlich für die, gegen die es dann geht, letztlich, denn irgendwelche Steine müssen ja geworfen werden oder Molotow-Cocktails. Aber letztlich hat es reinen Eventcharakter, Ritualcharakter. Und so wie sich die Polizei darauf einstellt, oh, wieder 1. Mai, wie viele Autos werden kaputt gehen? Ja, nicht ganz so viele wie letztes Jahr. Also war eigentlich ganz friedlich. Also so ungefähr, ja. Man weiß schon, was passiert. Es passiert nichts Überraschendes mehr. Es ist vielleicht noch ärgerlich für die, die die Steine abbekommen. Aber das gehört mehr oder minder zur Folklore.
Das gehört zur Folklore hier. Ja, das ist natürlich Berlin das perfekte Beispiel für das, was Sie gerade ausgeführt haben. Gerade hier in diesen Bezirken Kreuzberg und so weiter. Weil da ja all das, was die radikale Linke gemacht hat, legalisiert wurde. Also die gesamten besetzten Häuser, die wir haben, das Bethanien und so weiter, ist ja alles mittlerweile irgendwie ein Kunst- oder Projekt oder ein Jugendprojekt oder alles legalisiert, alles vom Senat bezahlt. Mhm. Also das heißt, die große Revolution, die große Alternativszene ist ja längst Teil, also das, wenn man so will, der Bezirksregierung hier oder wird von der Bezirksregierung alimentiert, finanziert, geduldet. Also das ist ja alles mittlerweile hier Hand in Hand mit dem Staat eigentlich.
Ja, ja, das, wie gesagt, das, im Grunde gibt es gar keine Angriffsfläche mehr. Ja, also die, so, das, der Bedarf, der noch da ist, ist der am Demonstrieren selber. Also man möchte irgendwas inszenieren, man möchte irgendwo dabei sein. Die Bewegung selber, das soll noch erhalten bleiben. Ziele gibt es eigentlich gar nicht mehr. Es gibt insgesamt gar keine linken Ziele mehr, nicht? Also weder bei der Antifa noch bei den Grünen noch sonst irgendwo. Es gibt keine Ideen mehr, keine linken Ideen mehr. Es gibt so eine Art geistige Entropie, so eine Art Wärmetod des linken Geistes. Sondern es bleibt im Grunde nur noch das Ritual, demonstrieren, anti sein, anti überhaupt als Grundhaltung. Ich glaube, das war der Philosoph Odo Marquardt, der mal gesagt hat, dagegen sein verpflichtet. Ja, also so wie Adel früher verpflichtet hat, so verpflichtet jetzt dagegen sein. Also man ist prinzipiell dagegen, tut damit aber niemandem mehr weh, weil die Regierenden selber auf derselben Seite stehen. Das ist eine wirklich kuriose Entwicklung, sodass eigentlich die Antithese zu dem, was passiert in der Welt, nur noch auf Seiten der bösen Rechten wirklich da ist. Ja, also nur die Rechte ist noch wirklich anti. Das Anti der Linken ist systemimmanent.
Ja, das muss ich sagen, das ist ja spannend, wie Sie das sagen. Das ist fand ich schon immer sehr lustig am hier revolutionären 1. Mai, den wir hier in Berlin haben. Kindweil sind die immer bei uns vor der Haustür lang gezogen, habe ich immer aus dem Fenster das beobachtet, also diesen revolutionären 1. Mai. Und das Irre ist ja wirklich, dass die jedes Jahr jetzt hier in Kreuzberg, die ziehen ja dann da vom Oranienplatz über die Oranienstraße und so weiter durch Kreuzberg und bestenfalls nochmal nach Neukölln und machen da ihre Demo, sind ja aber in einem Bezirk unterwegs, wo also die Grünen, die Linken und die SPD zusammen so, ich denke mal 80-90%, also jetzt keine Übertreibung, 80-90% der Stimmen haben. Also wirklich, es gibt da, glaube ich, 10% CDU hier und noch 5% AfD oder so. Und die zogen dann da so immer lang und es schmissen auch immer so ein bisschen Steine und dann am nächsten Tag waren immer so ein paar Autos waren angezündet von den dummen Menschen, die ihre Autos nicht weggefahren haben. Das ist ja hier in Berlin Tradition, seine Autos wegzufahren. Und das Lustige ist ja immer, die Autos, die die angezündet haben, von denen ist ja also statistisch betrachtet, gibt es nur genau zwei Möglichkeiten. Also entweder das ist ein Grünwähler oder ein Türke, von dem das Auto angezündet wurde. Wirklich, ist ja. Und das haben sie aber jedes Jahr, ziehen die das neu durch. Also genau wie Sie gesagt haben, das ist nur noch Ritual, aber ein sehr lustiges Ritual eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja, ich traue mich jetzt noch nicht auch zu sagen, es sei lustig, weil eben dann doch einige Leute dafür zahlen müssen. Und die Polizei ja auch einiges zu tun hat und letztlich auch absolut, der ganze Dreck weggeräumt werden muss. Aber der Kultcharakter des Ganzen ist eben sehr, sehr stark. Und das gilt eben für die gesamte Linke, egal in welchem Themenbereich sie sich bewegt. Es geht im Grunde nur noch um die Selbsterhaltung der Bewegung, um die Selbsterhaltung. So dieses Prinzip der Selbsterhaltung des Protests, das merken sie auf allen möglichen Ebenen, auch die Institutionalisierung des Protests, dass man sagt, okay, die Leute sind, also die Deutschen sowieso, sind alle fremdenfeindlich, also müssen wir institutionalisieren den Kampf gegen die Fremdenfeindlichkeit. Dieser Kampf gegen die Fremdenfeindlichkeit erzeugt dann virtuell neue Fremdenfeindlichkeit, damit es weitergehen kann. Ja? Also alle möglichen Beauftragten, die es gibt für die Scheinprobleme unserer Zeit. Diese Beauftragten haben ja vor allen Dingen ein Problem, nämlich wie erhalten wir unser Problem am Leben, unser Scheinproblem? Denn wäre das Problem gelöst, wären wir nicht mehr so schrecklich ausländerfeindlich oder islamophob oder was auch immer, dann hätten wir gar nichts mehr zu tun. Und darum geht's eigentlich, ja? Also die Leute weiterhin zu beschäftigen. Sei es, dass sie auf Demonstrationen rumlaufen, sei es, dass sie in irgendwelchen Institutionen arbeiten, um Scheinprobleme zu bekämpfen. Das ist im Grunde die linke Bewegung. Ja, es ist eine rein virtuelle Politik, die da betrieben wird, hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Und die sind wahrscheinlich irre dankbar, wenn sie mal tatsächlich irgendeinen trotteligen Rechtsextremen finden, ja, oder irgendeinen vollkommen verrückten, Motorradfahrer, der Verrücktheiten produziert, also die man als rechtsextrem behandeln könnte. Also das gibt es natürlich, ja, das Gott sei Dank für die Linke, aber im Grunde bearbeitet sie nur noch Scheinprobleme, die virtuelle Probleme, um sich selbst institutionell am Leben zu halten.
Ja. Ja, das Einzige, was jetzt natürlich noch versucht wird von Seiten der Linken, ist diese Migrantifa-Idee. Also der 1. Mai findet ja jetzt immer unter diesem Migrantifa auch Label statt. Und das muss man aber sagen, ist, glaube ich, das Letzte, was tatsächlich in Berlin die radikale Linke mobilisierend oder irgendwie ihr eine gewisse Dynamik gibt. Also der Versuch des Schulterschlusses mit den Migranten, die ja natürlich einen großen Bevölkerungsanteil machen. Und das funktioniert aber natürlich jetzt nur unter diesem Schlagwort Palästina. Also dieses Palästina-Ding ist ja auch, also das muss man sich auch klar machen, hier in Berlin gigantisch. Also das ist nicht so ein Nebenthema nach dem Motto irgendein globaler Konflikt, sondern das ist das Hauptthema der Linken hier in Berlin, ist Palästina-Israel. Und das radikalisiert sich ja auch gerade in einer Weise, dass wir jetzt wirklich auch gerade gestern wieder so Graffitis hatten, die wirklich einfach so kill all Jews, also tötet alle Juden, ist, also was sicherlich dann eher aus der noch islamischeren Richtung oder so kommt, aber diese radikal anti-israelische Migrantifa ist das Letzte, was eigentlich noch ein bisschen, wenn man so will, Dynamik hat.
Ja, allerdings auch ein rein virtuelles Problem, also es ist im Grunde erfunden, ausgeht von dieser Grunderfindung zu sagen, die Juden sind die neuen Nazis und die Palästinenser sind die neuen Juden. Und wir als Antifa sind im Grunde, kämpfen erneut gegen die Nazis. Und das sind eben jetzt die, die in Israel sitzen. Also das ist der wahnsinnige Grundgedanke, der dahinter steht, wenn man davon Gedanken sprechen kann. Es ist einfach ein Wahn, eine Wahnidee, die natürlich, mit der man natürlich großartig Politik machen kann. Aber auch da gilt, dass das gestützt wird von höchster Stelle, wenn Sie so wollen. Also von vielen prominenten Politikern, die vielleicht nicht in der allerersten Reihe dieser Migrantifa-Bewegung kämpfen, aber die im Grunde den Gedanken durchaus mittragen. Ja, also das Hauptproblem sind die Israelis. Die würden dann wahrscheinlich nicht so weit gehen zu sagen, die Juden sind das Hauptproblem, aber das ist die Israelis sind das Hauptproblem. Das wahre Opfer unserer Zeit, das sind die Palästinenser und eigentlich sind es alle Muslime. Und wir müssen im Grunde gegen die Nazis kämpfen, die heute an ihrer Islamophobie erkennbar sind. Also das ist die Grundkonstruktion, denke ich, die rein wahnhaft ist, aber die, wie gesagt, auf unendlich vielen Ebenen getragen wird, auch von der höchsten Politik. Und das leider Gottes nicht nur in Deutschland, sondern das ist in vielen europäischen Ländern genauso. Auch in Amerika gibt's das. Ja, das ist Antisemitismus offenbar als der Urwahn der westlichen Welt. Und dass das noch verfängt ist, fasziniert, nicht auf der Ebene des 1. Mai und dessen, was da in Berlin jetzt wieder passiert, aber dass es auf der Ebene der obersten Politik verfängt, ist gespenstisch, ist wirklich unglaublich. Und es gibt nur noch sehr, sehr wenige besonnene Stimmen, die sagen, denk doch mal drüber nach, was machen die Israelis denn wirklich? Oder wer ist es eigentlich, der diesen Konflikt immer wieder aufflammen lässt? Also wie ist der historische Hintergrund? Wer hat eigentlich die berühmte Zwei-Staaten-Lösung, hinter die sich alle europäischen Politiker immer gerne verstecken und zurückziehen? Wer hat die denn 15, 16 Mal mittlerweile schon abgelehnt? Ja. Das waren ja auch nie die Israelis. Aber wenn Sie so wollen, einfachste Grundkenntnisse der Geschichte würden das alles in nichts auflösen. Aber die sind nicht da oder sie werden nicht aktiviert.
Also was ja wirklich verrückt ist daran, finde ich, ist, dass bis vor kurzem kann man sagen, das war immer Israel-Kritik, die hat aber sich ja immer so entschuldigt nach dem Motto, ja, wir haben ja nichts gegen Juden und es wurde immer dann gesagt und dann wurde immer noch ein jüdischer Israel-Kritiker eingeladen. Also das war ja das Bild, was da abgegeben wurde. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt in ganz verrückter Weise gekippt, weil jetzt so Formeln wie, naja, zumindest alle Israelis müssen sich ja mal rechtfertigen für das, was ihre Regierung macht, total Standard sind jetzt, in dieser radikalen Linken rede ich jetzt. Und auch darüber hinaus so Ideen wie, naja, gut, also als Jude muss man ja zumindest sich mal positionieren für Israel und so. Also das ist ja total hart Einzug gehalten und ich würde sogar sagen, das ist das Irre daran, es ist nicht so, dass trotz des Vorwurfs Antisemitismus da diese Israel-Kritik erhoben wird und so, sondern dass man jetzt geradezu offensiv das als Mobilisierungsfaktor hat und nimmt und nutzt dieses latent Antisemitische. Also zumindest sowas wie, wir lassen uns doch mit diesem Antisemitismusvorwurf hier nicht mehr niedermachen. Ein Mobilisierungsfaktor ist, ein Befreiungsgefühl, ein Gefühl, was hier total mobilisiert. Und das ist wirklich erschreckend, weil das schon neu ist. Also bis vor kurzem kann man immer sagen, steckt dahinter nicht irgendwie subtil dies und das, aber es war immer nach außen hin ganz klar, wir sind gegen Israel, nicht gegen Juden. Und jetzt, ja, ist es schon die Lust zum latent Antisemitischen, finde ich, was in diesem radikalen Milieu hier in Neukölln wirklich verfängt.
Das ist gar nicht mehr so latent.
Ja, ja.
Ich würde sagen, offener Judenhass ist fast schon salonfähig geworden. Und das ist in der Tat natürlich eine erschütternde Entwicklung. Aber auch da gilt, wenn Sie ein bisschen, das ist übrigens etwas, was ein Hinweis, den ich Alan Posner verdanke, der mich mal auf ein Buch hingewiesen hat von David Hirsch über linken Antisemitismus. Das hat eine lange Tradition, hat man aber auch kaum jemals thematisiert. Also es war eine reine akademische Analyse damals. Aber dass dieser linke Antisemitismus hat eine ganz, ganz lange Tradition und er hat jetzt die Chance gesehen, tatsächlich offen zu werden. Ja, also das nicht mehr zu verklausulieren in irgendeiner Weise, sondern es offen auszuleben. Und das, was Sie gesagt haben, diese Erwartung, Antifa-Erwartung, jeder Jude soll sich dafür entschuldigen, dass es Netanyahu gibt und dass es diese Politik gibt. Ja. Das entspricht ja auch durchaus der Woken-Erwartung. Jeder Weiße soll sich dafür entschuldigen, was es an Rassismus, Kolonialismus, Sexismus oder was auch immer gibt. Also diese Kollektivschuld, die da aufgebaut wird, mal ganz unabhängig von der Frage, ob es wirklich um Schuld geht oder nicht. Aber allein die Tatsache, dass man als Mitglied eines Kollektivs behandelt wird und vor ein Tribunal gestellt wird, denn das ist es ja, man will diese Menschen tribunalisieren, man holt sie vor ein Tribunal, will sie aburteilen und will selber der Richter sein. Ja. Das ist die Entwicklung, die wir beobachten und das gilt im Grunde, ja, für alle Themen, die irgendwie mit der westlichen Welt zusammenhängen. Also alles, was im weitesten Sinne westlich ist, soll im Grunde vor ein gewaltiges Tribunal gezerrt werden. Und alle, die dazugehören, die diese Kollektivschuld eben tragen, müssen sich entschuldigen, obwohl ihnen das wahrscheinlich auch nicht sehr viel weiterhilft. Aber auf jeden Fall müssen sie sich deutlich distanzieren von der Welt, zu der sie gehören und aus der sie leben. Ja, das ist, wenn Sie so wollen, dann wären wir wieder beim Jakobinismus. Das ist eine Form von Terror, ja, von Gesinnungsterror, der mittlerweile alltäglich geworden ist. Und nur wenige haben den Mut dazu, Nein zu sagen.
Ja, und es zeigt da, finde ich, auch diese Idee, was wir immer gesagt haben, die Neue Linke, das ist so diese Minderheit, die schützen alle Minderheiten. Das ist ja auch so oft auch dann die Kritik von rechts. Und dass das ja eigentlich Quatsch ist, weil die also die Juden sind ja die absolute Minderheit schlechthin, wenn man so will, die einzige, also früher sozusagen vor den Migrationswellen, so die einzige Minderheit eigentlich, die es in Europa so wirklich substanziell gab. Und die auch die, also ja nun Tausende sozusagen Diskriminierungserfahrungen hat, das interessiert die Linke aber wirklich einfach gar nicht. Also das interessiert sie ja wirklich null, die neue Linke. Also das interessiert sie wirklich gar nicht, das Thema. Und stattdessen ist es eben genau andersherum. Also hier, wo sie mal die Mehrheit hat, da sehen wir sofort, dass sie die Idee hat, hier haben wir die Mehrheit, das ist unser Bezirk, raus mit euch. Also die Reinigungsidee, die Machtdemonstration. Also das ist ja auch der revolutionäre 1. Mai. Ist ja nicht mehr der Protest gegen irgendwas, sondern es ist ja nur noch hier, das ist unser Bezirk, wir demonstrieren unsere Macht. Mhm. Gegen News gibt es ja jetzt auch da Vertreibungskampagnen in Kreuzberg. Mhm. Und die ist ja auch so ganz selbstverständlich, muss man drüber nachdenken, die sagen ja, News soll bloß hier nicht in Kreuzberg sein. Also hier in Kreuzberg ist unser Bezirk, hier gibt es keine Minderheiten mehr, hier gibt es nur noch uns.
Ja. Ja, man kann kaum mehr umhin, das mit der Nazizeit zu vergleichen. Ja, und das haben viele schon vor Jahrzehnten angesichts der 68er-Bewegung, die ja dezent war im Vergleich zu dem, was dann hier bei uns passiert ist, damals schon gesagt. Also dass Bruno Bettelheim hat von linken Nazis damals schon gesprochen, Jürgen Habermas hat von Linksfaschismus geredet. Ich glaube, vollkommen zu Recht. Und das ist Linksfaschismus. Und das Verrückte ist, dass ausgerechnet dieser Linksfaschismus sich Antifaschismus nennt. Aber eben, wie gesagt, es gibt da Verbindungen, etwa dieses große Thema linker Antisemitismus, der klar macht, warum das zusammengehört und warum das zusammenpasst. Und die scheinbar so wahnsinnige Verbindung zwischen Islamisten und radikalen Linken ergibt natürlich sehr guten Sinn, wenn man sieht, wogegen sind sie eigentlich? Gegen den Westen, gegen den Exponenten des Westens. Das waren bisher immer nur die Amerikaner, jetzt sind es vor allen Dingen auch die Israelis. Die Israelis sind tatsächlich westliche Welt. Sie sind es in einer exzellenten Weise, in einer triumphalen Weise, gerade in dem, was sie wissenschaftlich, technisch, aber auch militärisch leisten. Und das in einem unfassbar feindlichen Umfeld. Ja, insofern, sie treffen schon den richtigen Feind. Ja, das ist der Westen, Israel und die USA. Und deshalb ist das der absolute Feind.
Das war Bolz und Mannhardt für diese Woche. Uns gibt es auch bei Spotify und Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Ihnen gefällt unser neues Studio und das Format. Wir sehen uns jeden Freitagnachmittag. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Vergessen Sie nicht, den Journalismus, den wir hier machen, Formate wie diese, gibt es nur dank Ihrer Unterstützung. Also vielen Dank, wer uns schon unterstützt, wer das noch nicht tut. Vielleicht ist ja jetzt eine Gelegenheit, das sich mal genauer anzuschauen.